richtige Position. Über die Braut ist heute mein Thema. Ich gebe mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Das tut eine Braut, oder? Na, warum? Weil der Bräutigam so toll ist. Weil der Bräutigam alles für sie hingegeben hat. Alles verlassen hat. Nur um sie zu werben. Sie möchte er haben und nur sie. Und mit seinen Augen spricht er, ja, oder drückt er was aus, was er nicht mit Worten ausdrücken kann. Die Braut versteht ihn. Und lange Rede, kurzer Sinn, es geht dort um die Braut Jesu. Eine ganz bestimmte Braut. Ja, ehrlich gesagt ist über diese Braut von Jesus nicht sehr viel zu finden in der Bibel. Ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht. Die erste Stelle ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Da wird Johannes der Täufer angesprochen, ob er denn der Messias sei. Das verneint er mit den Worten, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Schon mal ein erster Vorgeschmack. Und Jesus selber sagt auch etwas über, naja, eher über den Bräutigam. Ja? Jesus antwortete ihnen, da ging es darum, da kamen jetzt die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen ihnen, ja, wir fasten alle und die Pharisäer und ihre Jünger fasten auch alle. Deine Jünger fasten ja gar nicht, was läuft denn da schief bei dir? Was ist da los? Und Jesus sagt, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und er spricht jetzt hier vom Bräutigam, von sich selbst. Aber wo ist die Braut? Wo ist sie? Wer ist die Geheimnisvolle? Wer hat sie gesehen? Das ist noch im Ungewissen hier. Sie weiß noch gar nichts von sich, wahrscheinlich, so in der Form. Aber Jesus ist schon da, um für sie zu werben. Und die Hochzeitsgäste sind dabei. Wir wissen ja heute, dass wir die Auserwählten sind, die wir an den Namen Jesus glauben. Wir sind die Gemeinde, wir sind die Gemeinschaft der Menschen, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus gerettet sind. Amen. Das ist so. Ja? Und gleichzeitig sind wir eben aber auch die Braut. Es gibt noch ein weiteres Merkmal, das uns zu eigen ist, und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der uns in den Leib Jesu auch ein Merkmal für Gemeinde, der uns in den Leib Jesu hineingetauft hat. Ja, schwieriges Wort, schwer zu begreifen. Wir finden darüber was im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind also durch die Versiegelung, durch den Heiligen Geist sein Eigentum. Da kommt niemand ran. Das ist sehr beruhigend, auch wenn mal was passiert, was außerhalb des Rahmens ist, was vielleicht nicht so toll sich anfühlt. Aber das Siegel des Heiligen Geistes bleibt auf dir, auf der Gemeinde und erfüllt uns mit einer demütigen Haltung und einer freudigen Haltung, immer wieder zu Jesus kommen zu können, mit allem. Das ist ein weiteres Merkmal und so sind wir in der Gemeinschaft. Wir gehen miteinander um in Liebe. Wir haben ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Wir lieben auch diese Gemeinschaft, weil in der Regel geht ja alles wirklich ja, einfach schön zu und in Liebe und man versteht sich. Ja? Also so sollte es sein. Ne? Und damit können wir uns wirklich gut identifizieren. Ich auch. Das glaube ich schon. Aber mit einer Braut kann ich mich tatsächlich, ja, mit einer Braut als dieses Wesen irgendwie, kann ich mich da reindenken oder auch jetzt empathisch werden irgendwie. Also das torpediert doch sehr mein männliches Rollenverständnis, muss ich zugeben. Da, ja, gibt es Schwierigkeiten. Ne? Diese ganzen tollen männlichen Attribute, die finde ich da nicht so drin. Ja? Was hat sich Gott dabei gedacht? Ja, wenn wir schon dabei sind, wo ist überhaupt der weibliche Gott? Gibt es da nur Männer? Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist? Ja, wo ist? Es gibt kein Mutterunser, oder? Gibt es nicht in der Bibel. Also wo finde ich das? Vielleicht eher in Gott verborgen, ja, das ist dann so ein bisschen theologisch und da muss man sich reinarbeiten. Ja, das kann schon durchaus sein, dass das so ist. Wir merken aber letztendlich, wir können Gott gar nicht irgendwie in einer starren Kunst anbeten. Das geht nicht. Jetzt wird man uns irgendwo was hinstellen, Bild, das ist Gott. Und wir können auch keinen Einheitsgott anbieten, der für alle was zu bieten hat, der irgendwie alle bedient. Das geht auch nicht. Was wir wissen und wahrnehmen, ist, dass Gott sich offenbart in drei Personen und auch so handelt. Vater, Sohn und Heiliger Geist mit jeweils unterschiedlichen Aspekten in einem Gott. Und hilfreich ist es jetzt für mich mal gewesen, in der Vorbereitung auf die Schöpfung zu schauen. Gott war sehr aktiv als Schöpfergott. Ja? Und er hat sich ein paar Tage Zeit gelassen für seine Schöpfung. Himmel, Erde, Sterne, Pflanzen, Tiere, alles Mögliche hat er geschaffen in ein paar Tagen. Und er hat sich auch Zeit gelassen, für den Menschen zu schaffen. Er hat beschlossen, oder steht sogar in der Mehrzahl, dass wir beschlossen haben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns gleich sind, die herrschen über die Fische des Meeres, über die Tiere, über alles Mögliche. Und dabei, bei diesem Bestreben, diesen Schöpfungsakt zu vollziehen, kam der Mensch heraus. Der Mensch aus dem plumpen Dreck, ne, nimmt Gott, formt daraus was. Ich habe mal versucht, mit Knete was zu machen, aber vergiss es, kommt nichts mehr raus. Formt er den Menschen und haucht ihm den Odem des Lebens ein und er war eine lebendige Seele. Boah. Hat sofort kapiert, oh ja, das ist mein Schöpfer. Hier bin ich, Mensch, Schöpfung, Tiere und so weiter. Ja, doch, das war gut, das war super. Aber, naja, es hat noch was gefehlt. Also, Gott hat ja die ganzen Tiere zu ihm gebracht, ja, und dann hat er ihnen den Namen gegeben. Jeden Tier, seinen Namen. Es hat eine Weile gedauert, glaube ich, ja. Und für mich ist das schon ein bisschen eine männliche Eigenschaft, klassifizieren, einordnen, DIN-Nummern vergeben, Namen, Ordnung schaffen, ja, das ist, ja, typisch, ne. Das konnte er gut, hat er gemacht. Das ist Contrastus nasus, der gemeine Nasenfisch, eingeordnet, einwandfrei. Aber für sich selbst konnte er sich nicht so richtig definieren. Ja? Also, das ist schwierig gewesen. Alles Mögliche konnte er einordnen, nur sich selbst konnte er nicht mit irgendwas benennen. Wir sehen keinen Namen, kein Nichts, wie er sich selber sieht. Fakt ist, dass dann noch ein zweites Wesen geschaffen wurde. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, 1. Mose 1, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Gott sei Dank sind beide vorhanden. Ja? Also wir müssen nicht alleine durch die Weltgeschichte gehen. Beide sind in der Schöpfung da, aber es war speziell. Der Mensch war noch alleine unterwegs, hat versucht, seinen Platz zu finden. Gott hat auch gesehen, da fehlt noch was. Lass ich mal einen Tiefschlaf auf den Typen kommen. Ja, das ist klasse. Ja, also Tiefschlaf. Etwas, was im Wachzustand gar nicht möglich ist. Vollnarkose. Heiliger Geist als Anästhesist. Ne? Ja. Und dann, wo er im Tiefschlaf war, tut Gott etwas. Das ist ja eine gute Botschaft. Ne? Wenn dein Mann auf der Couch seinen tiefen Tiefschlaf mittags macht, lass ihn mal schön schlafen. Da tut gerade was. Ja. Wichtig. Er nimmt eine Rippe von Adam. Also Adam heißt er noch gar nicht, ne? Ist ja nur ein Mensch. Nimmt eine Rippe aus dem Menschen und formt ein weibliches Wesen. Der wacht auf, keine Narbe zu sehen, alles super, alles toll. Und dann kommt dieses weibliche Wesen zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männe nennen, denn vom Manne genommen ist sie. Da taucht das erste Mal das Wort Mann auf. plötzlich weiß er, wer er ist. Der Junge weiß plötzlich, wer er ist. Und vergibt auch gleich noch einen Namen, Menen, ne? Das hat er so drauf, soll es Menen heißen. Und Luther versucht hier ein hebräisches Wortspiel wiederzugeben. Isha und Ish heißt das. Isha, die weibliche Seite, die vorher in Ish verborgen war, die plötzlich sichtbar geworden ist. Und Ish lobt Gott in den höchsten Tönen, wie toll er das gemacht hat. Und endlich so eine hübsche Frau, und da, die passt zu mir. Und wir verstehen uns lieber auf den ersten Blick. Wunderbar. Ish wird auch im Alten Testament verwendet in Bezug auf heiliger Mann, ehrlicher Mann, prophetischer Mann. Da taucht Ish immer wieder auf. Ja, die beiden haben sich gefunden und haben einen unendlich schönen Garten vor sich gehabt mit vielen, vielen Dingen, die Gott dort reingesetzt hat. Es wurde nicht direkt in der Bibel aufgezählt, aber die Entwicklungsmöglichkeiten waren gewaltig. Und die beiden sind Hand in Hand da durchgegangen. Die waren eng zusammen, ja. Die waren so verbunden, dass sie miteinander Pläne geschmiedet haben, was sie alles hier am Paradies machen würden. Und da würden sie was bauen und da würden sie gemeinsam was ins Leben rufen. Also die Entwicklungsmöglichkeiten, die waren enorm. Die haben sie einfach verstanden. Die waren sorglos. Ja? Also das Nacktsein interpretiere ich mal so. Die hatten keine Sorgen. Ja? Aber was ziehe ich heute an? Ja. Ja, Schatz, dein Schrank ist voll. Naja, ich hab schon wieder zugenommen. Ich muss was holen, muss was kaufen, muss was. Sorge, ja, wegen irgendwas, sag ich mal. Gab's nicht. Sie haben mit ihrem freien Willen alles entscheiden können, um sich zu entwickeln und natürlich noch mit Gott in Gemeinschaft, in einer wunderbaren, herrlichen Gemeinschaft zu sein, ihm alles zu erzählen, von ihm alles zu empfangen, was nötig ist. Und das war, ich sage mal, das war ein riesen Identitätsfenster, in dem die beiden gelebt haben, wo alles enthalten war. Ja? Liebe, Entwicklungsmöglichkeiten, Kreativität, beide zusammen. Die sind ja gesegnet von Gott, sie sollten sich vermehren, fruchtbar sein, herrschen. Das war ihr Job und das war doch super. Es war doch von allem Überfluss, von allem mehr als genug. Oder war es doch nicht genug? War es doch nicht so ganz genug? Naja, und dieses nicht ganz genug, das wurde durch eine List wachgerufen. Das gab es vorher nicht. Durch die Schlange trat dann die Frau heran. Oh, du Dummerchen. Du glaubst doch alles. Haben sie dir das wirklich erzählt? Schade, schade. Wenn du das jetzt wüsstest, du die Erkenntnis hättest, dann hättest du genug. Und es geht um den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, um die Früchte, die daran wachsen. Dieser Baum war nicht im Identitätsfenster von den beiden enthalten. Er stand zwar im Garten, aber in diesem Fenster war er nicht drin, war nicht vorgesehen. Gut, schlussendlich, die Frau nimmt die Frucht, beißt rein, schmeckt anscheinend gut, weil keine Reaktion, passiert auch gar nichts. Ja. Erst als Ish auch isst, der Mann, ja, als beide gegessen haben, dann kam eine Reaktion. Ups, so ein Mist, was ist passiert? Die ganze Erkenntniswelle blieb aus. Die Versprochene, stattdessen haben sie nur erkannt, sie waren nackt. Ja, bedeck dich mal, hier läuft was schief. Dieser Entzwei, dieser Riss, der da entstanden ist, war schmerzhaft. Ja, die wussten gar nicht mehr, wo waren sie jetzt eigentlich unterwegs? Was passiert hier eigentlich? Das war das Ergebnis. Identitätsverlust. Scham. Zudem kam dann auch Gott. Weil dieses Fenster wurde immer dunkler. Es wurde immer kleiner. Die haben den Reset-Knopf gesucht. Ne? Exit! Exit! Ging aber nicht. Ging nicht. Unser freier Wille ist super. Wir können viel machen damit. Ne? Wir können Motorradführerschein machen. Wir können angeln gehen. Wir können stricken. Alles Mögliche. Wir können dumme und kluge Sachen machen. Was wir aber nicht können mit dem freien Willen. Wir können nicht unsere Hand ins Feuer legen und uns entscheiden, wir verbrennen uns nicht. Das geht nicht. Du wirst dich verbrennen. Das liegt außerhalb unserer Entscheidungsmacht. Und so war es da eben. Schließlich hat Gott eingegriffen. Gott sei Dank. Denn der Riss zwischen diesen beiden Menschen, der war durchaus spürbar. Verstecken verbergen, verheimlichen, all das denn jetzt los, denn die Vergänglichkeit hat von der ersten Sekunde an zugeschlagen. Jetzt tickt die Zeit. Jetzt geht es ums Überleben. Und der Mensch entwickelt so Verbrauchereigenschaften. Ja? Von einer freien Seele hin zu Verbrauchern. Ja? Also jetzt brauche ich aber das, jetzt muss ich Sorge tragen um Kleidung, Nahrung, Haus, Kinder, vieles, vieles mehr. Das trübt den Blick auf das Wesentliche. Also Gott greift ein, verhaftet erstmal die Schlange, von der hörst du eh nichts mehr, ausgestoßen aus dem Vieh, Feindschaft gesät zwischen ihrem Samen und dem Samen der Frau. Die Frau, naja, die kriegt auch ziemlich was ab, ne? Soll Kinder gebären unter Schmerzen, der Mann soll auch noch ihr Herr sein, aber einer ihrer Nachkommen wird der Erlöser sein. Schon mal eine tolle Verheißung. Dann, naja, die hatten sich versteckt, beide. Erst als Gott Adam ruft, das erste Mal, dass Adam genannt wird, meldet er sich. Aber nicht, um irgendwie jetzt was klarzustellen oder irgendwie, nee, es, diese Schuld, die da kommt, ja, ich bin jetzt schuld, das will doch keiner. Keiner will schuld an irgendetwas sein. Nee, weg damit. Ja. Die Frau, die du mir gegeben hast, schuld. Die Schlange hat mich. Und dieser Riss der Schuld, der geschlagen wurde, der konnte nicht mehr heilen, weil in diesen Riss hat sich die Sünde eingenistet. Und verhindert das. Der Einzige, der das wirklich heilen kann, auf eine ganz besondere Art und Weise, ist Jesus. Darauf kommen wir später noch. Ja, was blieb denen weiter übrig? Ne? Die Frau soll Kinder kriegen, soll sich um ihren Mann kümmern, soll den Haushalt schmeißen, der Mann soll auch noch ihr Herr sein, der Mann soll ackern, bis er tot umfällt, ne? Soll seinen Acker bestellen, im Schweiß seines Angesichts. Und das war's dann. Und das soll der Sinn des Lebens sein. Gott hat gesagt, ja hier, so sieht's jetzt aus, das ist das neue Fenster. Das alte geht nicht mehr. Ticket zum Paradies, ungültig, kommt da nicht mehr rein. Vorbei, jetzt hat was Neues begonnen. Ja, so sieht's aus. Und so die Klischees, die halten sich ja manchmal bis heute. Ne? Die Frau sieht die Kinder groß, der Mann verdient das Geld. Ja? Ist nicht mehr überall so, aber es hat sich lange, lange Zeit gehalten. Drama pur. Aber dahinter steckt ein göttlicher Heilsplan. Und den wollen wir ein bisschen rausfiltern, was das beinhaltet. Denn Mann und Frau bleiben zusammen. Das Ziel war von der Schlange, sie zu trennen. Auseinander mit denen. Ja? Die widerspiegeln Gott. Ha, nee, das geht gar nicht. Trennen, trennen. Gott führt sie zusammen. Dem Mann als Haupt von seiner Frau, der sich um sie kümmert, der alles für sie geben wird, wenn es sein muss, sein Leben. Die Frau um ihn herum mit ihrer Schönheit, mit ihrer Liebe, mit ihrer Treue. Und gemeinsam, ja, gehen sie immer noch Hand in Hand, aber in eine ungewisse Zukunft. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Ich deute es aber auf Christus und seine Gemeinde. Jetzt sind wir beim Thema. Paulus nimmt diese Worte aus 1. Mose 2, 24 und spricht, ich deute es auf die Gemeinde. Jesus hat ja auch sein Zuhause verlassen. Er hat Vater, ja, wenn es eine Mutter gibt, weiß ich nicht, Mutter. Himmlische Realitäten hat er verlassen, um was zu tun. Warum, wozu, für wen? Um hier auf die Erde zu kommen, natürlich, ja, ist klar. Aber nicht als Gott hier, ich, alles im Griff, jetzt mache ich das mal. Nein, als Mensch. Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, geboren unter Vergänglichkeit. So ist er hier auf der Erde gewesen. Geboren unter Schmerzen, die wir alle erleiden. Deswegen hat er den Himmel verlassen. Und wozu? Um zu zeigen, wie sehr Gott dich liebt. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es geht um nichts weniger als das ewige Leben. Lass dir bitte nicht einreden, dass Gott dich nicht liebt in irgendwelchen Situationen. Lass dir das nicht einreden. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn hergegeben hat, hier auf die Erde als Mensch, unter Gesetz, von einer Frau geboren, unter Schmerzen. Und es hat nicht gereicht, dass Gott Jesus in einen Tiefschlaf versetzt hat, wie bei Adam. Ja, hätte er machen können. So, Jesus Tiefschlaf, dann mache ich da was in ihm, hol was raus, dann baue ich was und dann sagt Gott, oh, da, neuer Prototyp, testet den mal. Wenn der gut ist, kriegt er ein Upgrade. Dann entwickelt ihr euch alle zu ganz lieben Menschen und alles wird gut. Nein, das hat nicht gereicht. Nein, Jesus musste sein Leben ganz hingeben. Deswegen bekommen wir ja auch alles mit ihm. Er hat alles hingegeben, sein ganzes Leben, alles ausgegossen für uns. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Auch dem hat er sich unterworfen, aber nicht in einfachen Tod, sondern unter gewaltigen Schmerzen, unter Schmähungen, den Tod am Kreuz. So ist er von dieser Welt gegangen. Mit den letzten Worten, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Am dritten Tag aber hat der Vater den gekreuzigten Leib seines toten Sohnes auferweckt. Dann war es vorbei mit dem Tod. Da war das eindeutige Siegel vorhanden. Das ist Gottes Sohn, der auferstanden ist. Das wird die ganze Welt verändern. Und das hat es auch getan bis heute und tut es noch weiter. Dieser Jesus als Auferstandener mit dem Wundmal, mit allen Kennzeichen, hat sich seinen Jüngern ganz, ganz oft offenbart. Er ist sogar durch Wände gegangen für seine Jünger, das konnte er. Und hat sie unterrichtet, was eigentlich passiert ist, was passieren wird. Und eine ganz wichtige Botschaft war, wartet, ich werde nämlich zum Vater zurückgehen in meine Heimat. Dort werde ich zurückgehen, aber ich sende jemanden. Und auf den sollt ihr warten. Und ohne den tut ihr bitte nichts auf der Erde. Ja, eigenes irgendwie. Ne? Und er sprach vom Heiligen Geist. Und so war es. Der Heilige Geist kam an einem Tag, der nicht zufällig gewählt war, sondern es war ein jüdischer Feiertag. Schawut nennt man das, glaube ich. Unter anderem wird auch der Empfang der 10 Gebote gefeiert. Also der Empfang des Gesetzes. Und genau an dem Tag fällt der Heilige Geist und Jesus erfüllt das Gesetz damit. Und der Heilige Geist entzündet das Feuer einer neuen Schöpfung. Das ist eine gute Botschaft. Die Feuerzungen auf den Jüngern, die sprechen in allen möglichen Sprachen, die sie nie gelernt haben. Die Mengen kommen zusammen, die hören das. Der Petrus tritt auf und das Ende vom Lied war, was sollen wir denn tun? Was? Was sollen wir machen? Und die Antwort war, glaubt an den ihr durchbohrt habt. Ja. Dort in dem Moment hat der Heilige Geist diese neue Schöpfung entfacht. Und gleichzeitig ist die Braut geboren. Aber sie ist noch verborgen im Leib Jesu. Sie ist noch nicht sichtbar. Sie ist verborgen. Auch jetzt noch. Aus einer Rippe von Adam macht Gott eine natürliche Frau. Das gegenüber von ihm. Aus dem Leib Jesu kommt eine übernatürliche Braut. Und sie trägt dieses Siegel des Heiligen Geistes. Und darauf steht neue Schöpfung Gottes, vollendete Schönheit und Verbundenheit, Eigentum Jesu. Niemand kann das öffnen, nur einer. Wer wohl? Der Bräutigam. Denn er wird wiederkommen in einem grandiosen Szenario seines Erscheinens. Wenn er wiederkommt, wird offenbar, wer die Braut ist. Sie wird hervorbrechen wie der Glanz der Morgensonne nach einer langen und kalten Winternacht. Und alle werden erkennen, wer sie ist. Vielleicht hat man sie vorher gesehen im Supermarkt oder im Fitnessstudio oder sonst wo. Aber dort, wenn Jesus wiederkommt, wird man sie erkennen. Und der Kuss des Bräutigams wird auch diese Schöpfung erlösen. Es geht um die neue Schöpfung. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Selbst Christus nicht. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und diese Schöpfung, diese alte Schöpfung, die wartet ängstlich darauf, wann die Herrlichkeit der Kinder Gottes offenbar wird. Das wird an diesem Tag X sein, den wir noch nicht kennen, aber dem wir entgegenfiebern. Wenn Jesus wiederkommt als Bräutigam und seine Braut zu sich holt, die Braut sehnt sich nach dem Bräutigam. Das ist ein Kennzeichen der Braut. Sie sehnt sich nach dem Bräutigam mehr als nach allem anderen. Es wird ein großartiges Ereignis, wenn diese ganze Schöpfung verwandelt werden wird. Ja, das ist das ganz große Szenario, das uns erwartet. Halleluja. Das erwartet uns, ihr Lieben. Darauf fiebern wir hin. Gut. Was bedeutet das jetzt oder was macht das mit mir in meinem Alltag, ja, wenn ich meinen Routinen wie ausgesetzt bin, wenn ich funktioniere? Ist das dann meine Hauptschlagader, die mich versorgt, oder habe ich eher die Befürchtung, ich kämpfe hier mit stumpfen Waffen? Ja. Und ich möchte das ein bisschen beleuchten noch mit einem Ereignis. Jesus in Johannes, im Johannes-Evangelium Kapitel 4, ist eine wunderbare Geschichte. Jesus begegnet einer Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Eine Begegnung, die bedeutsam ist. Alles, was im Johannes-Evangelium steht, ist bedeutsam. Und er war auf der Durchreise und macht Rast dort an diesem Jakobsbrunnen. Und zur Mittagszeit, es war heiß, und da kommt eine Frau. Und Jesus war durstig und sagt zu ihr: Gib mir was zu trinken. Ich bin durstig. Und eigentlich, ja klar, logisch, gebe ich dir was, ne? Aber nee, die Frau nicht. Nein, die sah sich genötigt, ihn erstmal mit den ganzen Gepflogenheiten dieser Gegend vertraut zu machen. Denn, ja, du bist ein Jude und ein Mann, das geht gar nicht. Jetzt, also halt die an die Etikette, ans Protokoll. Ja, das machen wir hier nicht. Und Jesus sagt zu ihr: Wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Nun gut, die Frau war immer noch so unterwegs, mal gucken. Ja, sagt sie, nee, du hast ja gar nichts zum Schöpfen. Und bist du wirklich größer als unser Vater Jakob, der den Brunnen gemacht hat? Nee, das haut irgendwie nicht hin. Und jetzt macht Jesus was ganz Tolles. Er hätte ja einfach so jetzt das lebendige Wasser geben können. So, nimm hier, trink und dann ist gut. Ja, dann wirst du schon sehen, was für Auswirkungen das hat. Nein, er weckt so eine Sehnsucht in ihr. Ja. Er spricht zu ihr in Worten eines Bräutigams. Ja. Er wirbt und er sagt: Wenn du von dem Wasser trinken wirst, was du hier trinkst aus dem Brunnen, wird dich immer wieder dürsten. Du musst immer wieder zurückkommen, immer wieder, und musst trinken, weil du Durst hast. Ja, also das machen wir ja auch im natürlichen wie im übertragenen Sinne. Wir graben uns Zisternen, wir schaffen uns Ablenkungen, wir machen alles Mögliche, nur um diesen Durst dann irgendwie nicht zu spüren und uns ja, das zu geben. Da sagt Jesus: Wenn du aber von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wirst du nie wieder Durst haben, bis in Ewigkeit. Und noch eins obendrauf: Es wird sogar in dir zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Das quillt in die Ewigkeit. Wow. Jetzt war die Frau 100% bei der Sache. Sie sagt: Gib mir dieses Wasser. Gib es mir bitte. Ich brauche es so dringend. Ich brauche es so dringend, dieses Wasser. Jetzt kommt was ganz, ja, erstmal was Hartes, aber auch mit Sinn. Jesus sagt zu ihr: Hol deinen Mann. Und er wusste doch ganz genau, wie es um die Frau aussah. Sie hatte ja keinen, 5 Männer hat sie gehabt oder 5 Beziehungen und die jetzige war gar nicht ihrer. Jesus wusste das. Warum macht er das? Warum spricht er dieses Thema an, das solche Schmerzen verursacht? Und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung jetzt die letzten 3 Jahre auch sagen. Durch die Schmerzen ist man auch irgendwo berührbar. Berührbar an den Stellen, wo die vertrockneten Sehnsüchte sind, und die verlorenen Hoffnungen, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Aber dort findet auch eine Berührung statt mit Gott, die im Alltag doch eher weggedrückt wird, wo wir vielleicht drüber gehen, wo wir funktionieren. Ja, und dann sagt die Frau zu ihm: Ja, ich habe keinen Mann. Und dann spricht Jesus mit einer solchen Würde zu der Frau, das berührt mich tief. Er sagt zu ihr: Ja, stimmt, das hast du richtig gesagt. Du hast richtig gesprochen. 5 hast du gehabt, 5 Beziehungen hast du versucht, alles schiefgegangen, die jetzige ist nicht deiner. Und da drin hast du wirklich jetzt richtig gesagt. Wow. Und diese Berührung an diesem tiefen Punkt des Schmerzes bringt eine vollkommene Wendung des ganzen Gesprächs mit sich. Es geht sofort um Gott. Die Frau verlässt dieses Thema komplett und sagt, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ja, du hast Ahnung. Ne? Und mich beschäftigt was. Und das ist eigentlich das Intimste, was uns alle umtreibt. Die Frage nach Gott. Egal, wo unsere Probleme liegen, egal, was wir klassifizieren können an Unsäglichkeiten, es geht immer um Gott. Wo ist er denn? Hat er noch was mit mir vor? Wie stehen wir beide miteinander? Und sie erkennt das. Du bist ein Prophet, ja. Uns wurde gesagt, wir sollen auf dem Berg hier anbeten. Und die Juden sagen, im Tempel sollen wir anbeten. Ja, was stimmt denn jetzt? Und Jesus sagt, weder noch, vergiss das. Vergiss das, was du gelehrt worden bist, halte dich an mich. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dann sagt die Frau, ja, okay, ich weiß, dass irgendwann der Messias kommen wird und der wird uns alles erklären. Dann wird es keine Fragen mehr geben, alles wird geregelt sein, wir wissen dann alles. Und jetzt macht Jesus was Wunderbares, er sagt zu ihr, ich bin's. Niemandem hat das offenbart, nicht den Pharisäern, nicht seinen Jüngern, niemanden, aber dieser Frau hat offenbart, sagt er, ich bin's. Wow. Etwas in der Frau hat sich komplett verändert. Die lässt ihren Krug stehen und geht in die Stadt und erzählt die Story ihres Lebens und hat plötzlich 1000 Follower. Ja. Später sind sie alle Jesus gefolgt. Aber ich möchte diesen Moment gerne nutzen, um uns alle zu fragen, an welcher Stelle sind wir denn heute berührbar? Wo findet Berührung Gottes statt? Vielleicht nehmen wir uns ein paar Minuten, um das wirken zu lassen. Ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, da wo bei mir der größte Schmerz war, da war auch das größte Transformationspotenzial. Ja, es ist nicht einfach. Aber wenn Gott da reinkommt, dann passieren großartige Dinge. Dann erwacht die Braut zu dem, was sie ist. Sie braucht keinen Berg zum Anbeten. Sie braucht keinen Tempel. Sie ist der Tempel. Und in ihr strömt das lebendige Wasser wie in einer Quelle in die Ewigkeit. Das ist ihr Kennzeichen. Vielleicht spür ein bisschen Musik, Marek. Eine leichte Musik, bevor wir zum Schluss kommen. Und ihr könnt im Stillen für euch, könnt die Augen schließen, im Stillen für euch mit Gott die Dinge benennen, die euch Schmerz bereiten. Vielleicht bist du Ängsten ausgesetzt, die keiner kennt, und du kannst nachts nicht schlafen. Vielleicht Überforderungsgedanken. Vielleicht eine Suchterkrankung, die dir zu schaffen macht. Und du hast das Gefühl, niemand versteht dich. Oder andere Dinge. Aber lass diesen Schmerz vor Gott kommen, dass er dich berührt. danke, Heiliger Geist, dass du uns in der Tiefe begegnest, dass du uns in der Tiefe erfüllst mit deinem erfrischenden Quellwasser, mit deinem lebendigen Wasser. Danke, Vater, dass du uns mitnimmst in die Hütte unserer Seele, wo wir selber nicht hinwollen. Aber mit dir gemeinsam gelingt uns das. Und wir erkennen Dinge, die wir zuvor nicht erkennen konnten. Und wir leben in Sehnsüchten, die wir nicht kannten. Wir erwarten dich, Jesus, dass du wiederkommst. Und mit dir und mit uns wird sich alles verändern. Danke, Herr, für dieses Leben. Danke, Vater, für die Gemeinschaft mit dir. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Amen.